Sprechen wir doch als erstes über den Ablauf bei diesen Wahlen. Am 10. April finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Antreten werden ein Dutzend Personen. Wie wurden diese 12 Personen zu offiziellen Kandidierenden für die Präsidentschaftswahlen?
Ja, die französische Verfassung sieht vor, dass man einerseits sich deklarieren muss als Präsidentschaftskandidat und dann muss man 500 Wahlstimmen erhalten. Also das sind so, oder Parrainage, Patenschaften. Das sind Unterschriften von Abgeordneten der Nationalversammlung oder der regionalen Parlamente oder der Gemeindeparlamente. Also das sind etwa mehrere 10.000 Leute, die solche Patenschaften abgeben können. Und jeder, der 500 solcher Patenschaften oder Unterschriften erhält, ist zur Präsidentschaftswahl zugelassen.
Wenn eine Person das absolute Mehr erreicht an diesem ersten Wahlgang am 10. April, dann ist sie gewählt. Das ist jedoch seit fast 50 Jahren nie mehr so passiert. Und bei einem Blick auf das große Feld der Kandidierenden wird auch klar, dass es wohl auch diesmal unwahrscheinlich ist. Wie geht es dann also weiter nach diesem ersten Wahlgang am 10. April?
Ja, also nach dem ersten Wahlgang folgt 2 Wochen darauf, kommt der zweite Wahlgang. Also bis Ende April wissen wir, wer der nächste oder immer noch der gleiche französische Präsident ist. Und dieses System mit 2 Wahlgängen hat natürlich seine spezifischen Charakteristiken. In den Wahlumfragen ist klar, dass Macron den ersten Platz im ersten Wahlgang erringen wird. Er ist etwa bei 25% in den Umfragen. Und war in den letzten 5 Jahren erstaunlich stabil. Also egal, was passierte, egal ob Gelbwestenkrise, Pandemie, Ukraine oder andere Ereignisse, er behält diese 25%. Und die große Frage, die eigentlich uns jetzt beschäftigt in den Wochen bis zum ersten Wahlgang, ist, wer sein Gegenüber sein wird im zweiten Wahlgang, wer schafft es, den zweiten Platz zu erringen.
Lange Zeit hat Macron ja offen gehalten, ob er noch einmal antreten wird oder nicht. Warum dieses Rauszögern?
Ja, man zögert eigentlich als Amtsinhaber, zögert man die Deklaration raus aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil es einem erlaubt, so lange wie möglich in der Funktion des Präsidenten vor allem zu walten, Präsidentschaftsansprachen zu halten. Und noch nicht sozusagen das Label des Kandidaten zu haben, in dem alles immer durch eine Wahlkampfperspektive betrachtet wird. Auf der anderen Seite ist es einfach bei Macron jetzt schon sehr extrem. Er macht das wirklich im letzten Moment, offizialisiert er seine Kandidatur. Und das ist schon auch durch die besonderen Bedingungen so, die Pandemie auf der einen Seite und jetzt natürlich die Ukraine-Krise auf der anderen Seite. Dieser Wahlkampf ist vollkommen unüblich. Macron verbringt die meiste Zeit seines Tages eigentlich mit der Ukraine-Krise und der Diplomatie. All seine Auftritte, die er in den letzten Wochen oder auch für die nächsten Wochen geplant hatte, eigentlich als Wahlkampfauftritte, die sind alle abgesagt. Also wir werden einen sehr, sehr, sehr eigenartigen Wahlkampf haben, in dem Macron aufgrund der Ereignisse mehr Präsident als Kandidat sein muss.
Seit 2017 führt Emmanuel Macron das Land mit seiner Partei La République en Marche. Kein französischer Präsident wurde in den letzten 20 Jahren wiedergewählt. Chirac schaffte zwar 2 Amtszeiten nach ihm, Sarkozy und Hollande mussten jedoch nach je einer Amtszeit abtreten. Wie stehen denn Macrons Chancen, wiedergewählt zu werden?
Ja, er ist der klare Favorit für diese Präsidentschaftswahl. Eben, er ist bei den Umfragen für den ersten Wahlgang bei 25%. Die wird er kriegen. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass er nicht in den zweiten Wahlgang kommt. Und dann wird er höchstwahrscheinlich einen Rechtspopulisten oder einer Rechtspopulistin gegenüberstehen. Sehr wahrscheinlich Marine Le Pen oder vielleicht auch Éric Zemmour. Und in beiden Fällen ist klar, dass Macron klar gewinnen würde. Die einzige Kandidatin, die Macron das Leben schwer machen könnte, wäre Valérie Pécresse. Sie ist die Kandidatin der Républicains, der traditionellen gaullistischen Mitte-Rechts-Partei, inzwischen eher rechts-rechts als Mitte-rechts, aber trotzdem steht sie in einem zweiten Wahlgang Macron gegenüber, könnte es knapp werden, aber diese Möglichkeit ist relativ gering, da die Rechtsextremen stärker sind.
Ich möchte später noch auf die einzelnen anderen Kandidaten zu sprechen kommen. Bleiben wir aber noch kurz bei Macron. Seit 5 Jahren, wie gesagt, steht er an der Spitze des Landes. Wenn wir so etwas wie eine Bilanz ziehen müssen, in welchen Bereichen hat er vielleicht auch aus explizit linker Perspektive sein Land vorwärts gebracht in den letzten 5 Jahren?
Also aus linker Perspektive würde ich vielleicht 3 Punkte nennen, in denen er eigentlich eine progressive Politik verfolgt hat. Wenn es um die Kaufkraft geht, wenn es um die Arbeitslosigkeit und um die Löhne geht, im tieferen Spektrum war seine Präsidentschaft sicherlich positiv. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken, jetzt zuletzt, glaube ich, auf 7,6%. Das ist für Frankreich ein erstaunlicher Wert, ein sehr positiver Wert. Sein wirtschaftspolitischer Mix, der neoliberale, sozialdemokratische und andere Elemente beinhaltet, funktioniert. Die Wirtschaft wächst, die Auslandsinvestitionen sind stark. Er hat vor allem aber auch es geschafft, dieses Wachstum so zu lancieren, ohne, wie Gerhard Schröder in Deutschland damals, einen Tieflohnsektor zu schaffen und ohne starke Abstriche an der Arbeitslosenversicherung zu machen. Das ist sehr wahrscheinlich aus linker Perspektive oder sozialdemokratischer Perspektive sein größtes Verdienst. Er hat die Lohnkosten zwar wie Schröder damals massiv gesenkt, aber nicht indem er die Löhne gedrückt hat und die Arbeitslosenleistungen gesenkt hat, sondern indem er schlicht einfach die Arbeitnehmerbeiträge und Arbeitgeberbeiträge für tiefe Löhne gestrichen hat. Also er hat es einfach den Staat die Rechnung übernehmen lassen und das hat die Lohnkosten stark gesenkt und auch geholfen, Arbeitsplätze zu schaffen. Also die wirtschaftliche Bilanz ist eher positiv. Der zweite Punkt, der aus linker Perspektive wohl interessant ist, ist seine Europapolitik. Er sagte mal in einer Rede im World Economic Forum sozusagen, wir haben aus der Geschichte gelernt, dass Sozialismus in einem Land nicht funktioniert. Und jeder französische Präsident verfolgt eigentlich, wenn man Europa anguckt und Themen wie Steuerpolitik anguckt, eine linke Politik, also für starke Steuern, für Umverteilung etc. Und er hat es geschafft, Europa zu einem Akteur umzuwandeln, der immer aktiver wird und eine größere Rolle einnimmt. Hier als Beispiel ist zum Beispiel sein Einstehen für die Einführung einer Mindeststeuer oder auch einer globalen Mindeststeuer für Unternehmen oder auch die Steuer auf Google und Amazon, auf die digitalen Giganten. Er hat das maßgeblich gepusht, namentlich damit, indem er einfach national solche Steuern eingeführt hat, eine nationale Google-Amazon-Steuer, und somit Druck auf Berlin aufgebaut hat, ebenfalls für eine solche Steuer zu kämpfen. Der dritte Punkt ist wohl seine Politik in der Chancengleichheit. Hier hat eigentlich Macron einfach aus den Lehren der letzten 10, 20 Jahre gelernt. Lange dachte man, Chancengleichheit macht man am besten, indem man investiert vor allem in tertiäre Bildung, also in Universitäten, Hochschulen, indem man dort mehr Plätze schafft. Aber eigentlich haben wir gelernt, dass Ungleichheit oft schon viel früher, nämlich im Kleinkindalter, anfängt. Und hier hat er massiv investiert, vor allem in die Kleinkindbildung, hat zum Beispiel die Anzahl Lehrer in französischen Problemvierteln verdoppelt, etwa insgesamt 5.000 mehr Stellen im Bildungssektor geschaffen und vor allem eben das im Kleinkind- und im Primarschulbereich. Das wären so die positiven Punkte, aber natürlich gibt es aus linker Perspektive auch ganz viel Negatives.
Ja, auf genau die wollte ich noch zu sprechen kommen. Wenn wir jetzt auf eben aus linker Perspektive auf die letzten 5 Jahre unter Macron blicken, welche Kritik kann man vorbringen?
Ich glaube, die Hauptkritik, die man Macron vorbringen könnte, ist eine extreme Zentralisierung der Macht. Frankreich wurde in diesen 5 Jahren, wenn man so will, undemokratischer. Es wurde auf eine gewisse Weise autoritärer, weniger breit. Macron hat es geschafft, all diese Wirtschaftsreformen, die nun jetzt seinen Erfolg bedeuten, durchzubringen, indem er einfach die Macht extrem zentralisiert hat. Wir haben eigentlich seit Charles de Gaulle nie mehr einen Präsidenten gehabt, der so viel Macht in Frankreich hat. Macron kontrolliert das Parlament praktisch aus dem Élysée heraus. Die Partei, die er gegründet hat, La République en Marche, ist keine Partei, die ihm Grenzen setzen kann, sondern alle Parlamentarier wissen, sie sind nur hier, weil Macron sie dazu bestimmt hat. Also das heißt, sie nicken einfach alles ab, was aus dem Élysée kommt. Und gleichzeitig hat er diese Reformen auch gegen heftigen Widerstand der Gewerkschaften, der Sozialpartner einfach durchgesetzt, ohne sie wirklich einzubinden. Das politische Klima ist irgendwie angespannter geworden. Und das ist gleichzeitig auch das Paradox, ohne dass es ihm heute wirklich schadet. Man kann sich fragen, ob die Franzosen halt lieber gerne jemanden haben wie de Gaulle, der einfach autoritär entscheidet, als jemanden wie François Hollande, der eine Politik der Beteiligung und Mitnahme angestrebt hat. Also das wäre das politische Klima, das sicher aus linker Perspektive zu bemängeln ist. Der zweite Punkt wäre sehr wahrscheinlich seine Steuerpolitik, vor allem für die Vermögenden, für die Reichen. Teil seiner Wirtschaftspolitik war es auch, Kapitalinvestitionen oder Steuern auf Kapitalinvestitionen zu senken, so eine Politik, wie sie die Schweiz schon lange verfolgt oder auch Deutschland auch, in der Hoffnung, dass mehr Investitionen angezogen werden. Macht man aber solche Steuersenken, steigen die Investitionen zu einem gewissen Grad, aber es profitieren aber vor allem die Vermögenden, diejenigen, die eben Erspartes haben und es in Kapital anlegen können. Und das ist sicher der größte Hauptkritikpunkt, den die Linken anwendet. Und der dritte Punkt, dort geht es dann um die Frage sozusagen der Identitätspolitik, des Umgangs Frankreichs mit der muslimischgläubigen Bevölkerung oder auch allgemein Immigrationsthemen. Aber hier ist die Lage sehr schwierig für die Linke, weil Frankreichs Linke ist gespalten in diesen Fragen. Es gibt einen Teil der Linke, die der Identitätspolitik amerikanischer Prägung sehr kritisch gegenübersteht und einen Teil der Linken, die diese befürwortet. Also das Lager ist dort gespalten.
Ja, bleiben wir gleich bei den Linken. Sie stellen ja ganze 7 Kandidierende auf bei den kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich, darunter die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, ein Kandidat der Grünen, einer der Basislinken und Jean-Luc Mélenchon, der schon 2017 antrat. Eine so zersplitterte Linke, was läuft falsch in der Linken in Frankreich?
Es gibt leider historisch in Frankreich eine Konstante, nämlich dass die Linke wahnsinnig verstritten ist aufgrund von verschiedenen Ansichten zu Themen eben wie Identitätspolitik, wie ich das vorhin schon genannt habe. Die Frage aber auch der Atomenergie spaltet traditionell die Linke. Dann die Frage Europa spaltet traditionell die Linke. Es gab schon immer einen starken Anti-EU-Kern in der Linken, die vor allem sich um die nationale Souveränität kümmert und denkt, dass das Aufweichen der französischen nationalen Souveränität die Handlungsmacht der Republik einschränken könnte. Also es gibt handfeste, sozusagen inhaltliche Auseinandersetzungen innerhalb der Linken, die immer schon relativ schwach war in Frankreich, die sie weiter schwächen. Wenn man historisch anguckt, dann ist eigentlich die Linke immer etwa so bei 30-35%. Die Mehrheit aber der Franzosen ist klar konservativ. Und das ist ein Punkt. Der andere Punkt, so blöd es einfach tönt, ist, dass es einfach auf der linken Seite zu viele Kandidaten und Egomanen gibt, die einfach nicht locker lassen wollen und die unfähig sind, sich auf eine gemeinsame Kandidatur zu einigen, damit die Linke überhaupt eine Chance hat. Zu einem gewissen Grund ist Macron da mitschuldig, denn Macron ist total alleine 2017 in den Wahlgang gestiegen und hat gewonnen. Und nun denken alle, sie könnten das eben auch machen. Und drum sind die Parteien im linken Spektrum so schwach geworden, weil jetzt jeder der Kandidat, der ein großes Selbstvertrauen hat, meint, er müsse nur lange genug durchhalten und dann könnte er, wie vielleicht Macron 2017, im Alleingang gewinnen.
Sie haben gesagt, dass Macron in Umfragen etwa einen Wert von 25% erzielt, die Linke in Frankreich etwa 30-35% der Bevölkerung hinter sich wissen kann. Das würde ja eigentlich bedeuten, hätte sich die Linke auf eine Kandidatin, auf einen Kandidaten einigen können, hätten sie gute Chancen gehabt auf dieses Präsidentinnenamt.
Ja, also wir haben einen Rechtsrutsch der französischen Gesellschaft. Heute liegt der Wählerpool sozusagen aller Linksparteien etwa bei 28%. Aber Sie haben recht, würde sich die Linke auf einen Kandidatin einigen, wäre sie garantiert im zweiten Wahlgang. Also insofern, es ist aus linker Perspektive wirklich tragisch. Also sie hätten die Möglichkeit, im zweiten Wahlgang zu sein. Ob eine linke Kandidatur dann im zweiten Wahlgang gegen Macron gewinnen würde, sehr wahrscheinlich nicht. Aber man weiß nie. Auf jeden Fall in der heutigen Situation, in dem die Linke so verstritten ist, haben sie nicht nur gar keine Chance, in den zweiten Wahlgang zu kommen, vielleicht fast noch schlimmer. Sie existieren in dieser Wahlkampagne praktisch nicht. Denn warum soll sich eine Zeitung mit dem Wahlprogramm einer Kandidatin oder eines Kandidaten auseinandersetzen, wenn diese Person 3-4% in den Umfragen hat? Man muss schon einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die 10-15% hat in den Umfragen, um wirklich wahrgenommen zu werden in den Medien und Profil zu gewinnen. Und damit auch die Möglichkeit haben, überhaupt die Debatte zu bestimmen. Linke Themen sind in dieser Wahlkampagne total absent.
Blicken wir doch noch auf die HerausfordererInnen von rechts außen. Marine Le Pen ist ein altbekannter Name, Mitglied des Rassemblement National, früher Front National. Sie tritt bereits zum dritten Mal bei den Präsidentschaftswahlen an. Auch kandidieren wird Eric Zemmour, ein wegen Volksverhetzung verurteilter Publizist. Beide darf man durchaus als rechtsextrem bezeichnen. Inwiefern unterscheiden Sie sich politisch?
Sie sind, wenn man so will, sie widerspiegeln zwei unterschiedliche Lager des rechtsextremen Lagers in Frankreich. Es gibt historisch immer schon ein starkes rechtsextremes Lager in Frankreich. Und das leitet sich weniger aus sozusagen ökonomischen Gründen ab, irgendwie, weil es Frankreich schlecht gehen würde, sondern mehr aus historischen oder identitären Gründen. Dieses rechtsextreme Lager, das von Marine Le Pens Vater bedient wurde, Jean-Marie Le Pen, besteht eigentlich aus drei unterschiedlichen Gruppen. Einerseits sind das die Pieds-Noirs, das sind die Algerien-Franzosen, die Franzosen, die nach der Unabhängigkeit Algeriens das Land verlassen mussten und nach Frankreich emigrierten, ein Land, das vielen von ihnen gar nicht mehr nah war. Diese Leute sehen ihre Emigration nach Frankreich als ein großes Trauma, das bis heute noch nachwirkt. Auch die Nachfahren dieser Pieds-Noirs, insgesamt sind das etwa 4 Millionen Leute in Frankreich, hadern mit dem Schicksal, dem Verlust ihrer ehemaligen Heimat. Und die sehen de Gaulle als großen Verräter, denn es war de Gaulle, der damals den Rückzug Frankreichs aus Algerien durchsetzte. Also diese wählen eigentlich immer rechtsextrem oder in großen Teilen. Das zweite Lager im rechtsextremen Camp ist das Camp der Pétainisten. Das war jener Feldmarschall, der mit Adolf Hitler kollaborierte im Zweiten Weltkrieg und für ein Frankreich steht, das nicht an die Republik glaubt, sondern denkt, Frankreich ist in erster Linie ein christliches Volk, abstammend von den Galliern, die also Frankreich nicht als Republik, sondern als Nationalstaat verstehen will und Pétain als Helden sieht, weil er in ihren Augen Frankreich damals vor der Zerstörung durch Deutschland schützte. Das dritte Lager sind die großbürgerlichen, erzkonservativen Katholiken, die in dieser laizistischen Republik, in der doch eine sehr antireligiöse Stimmung vorherrscht, sich verfolgt fühlen. Und diese drei Lager, die haben eigentlich immer das Fundament des Front National gebildet. Aber heute sind das die Leute, die Éric Zemmour ihre Stimme geben. Und das nämlich aus dem Grund, weil Marine Le Pen sich von ihnen abgewandt hat. Marine Le Pen hat entschieden, als sie die Partei 2011 übernahm, dass sie die Partei Richtung Mitte hin öffnen will, weniger über Geschichte und Frankreichs Geschichte reden will, sondern über aktuelle Themen wie Souveränität in Europa, wie Kaufkraft, natürlich Migration die ganze Zeit. Sie hat also versucht, die Partei zu einer normalen rechtsextremen Partei zu machen, wie wir sie in vielen anderen europäischen Ländern auch kennt, die vor allem davon profitiert, von wirtschaftlicher Ungleichheit oder einfach auch Leute anspricht, die einen Hang zu Autoritarismus und Fremdenfeindlichkeit haben. Die Idee war sozusagen, die Partei wählbar zu machen bis in Mitte-Rechtslager hinein. Nun, indem sie Richtung Mitte geswitcht ist, hat sich plötzlich dieses Feld ganz, ganz rechts außen geöffnet und dort ist Éric Zemmour jetzt hineingestochen. Also wenn man so will, Éric Zemmour vertritt heute die alte, historisch gewachsene Rechtsextreme. Marine Le Pen repräsentiert heute diese Rechtsextremen, die davon vor allem davon profitieren, indem sie niedere Instinkte im Menschen ansprechen oder auf wirtschaftliche Themen reagiert.
Ein wahrscheinliches Szenario ist ja, dass Macron sowie einer der Kandidaten aus dem rechten Spektrum in den zweiten Wahlgang kommen. Wie wahrscheinlich ist in diesem Fall eine Wahl entweder von Marine Le Pen oder eben von Éric Zemmour?
Also ja, aus meiner Perspektive kann man beide Fälle ausschließen. Éric Zemmour wäre bei einem zweiten Wahlgang gegen Macron etwa bei 30%. Er ist nicht nur ein offener Rassist, er ist auch ein offener Sexist. Er hat ein Buch geschrieben, in dem er solche Sachen sagt, wie dass ein Mann sein Kind als Baby nicht füttern solle, weil das ihm von seiner männlichen Identität entferne. Also Zemmour, so radikal und so crazy er ist. Er ist so weit rechts außen, er ist einfach nicht vermittelbar. Auch ein sehr großer Teil der Linke würde massiv sich in einem zweiten Wahlgang mobilisieren und für Macron stimmen, weil Zemmour einfach völlig ab jeder Realität ist. Nun, bei Marine Le Pen, dort würde es sicher knapper werden, aber auch dort wäre Macrons Wahlgang eigentlich sicher. Es gibt ein sehr interessantes Phänomen in Frankreich. Normalerweise ist es ja oft so, dass Umfragen die Stimmen der Rechtsextremen unterschätzen. Es gibt dieses Phänomen des Shy Voters, dass er nicht sagt in Umfragen, dass er rechtsextrem wählt. An der Urne macht das aber doch. In Frankreich ist das Phänomen, und ich weiß nicht ganz genau, woran das liegt, genau umgekehrt. Dort ist das Resultat der Rechtsextremen immer tiefer als jenes der Umfragen. Also es scheint so, dass gewisse Franzosen Spaß daran haben, in Umfragen ihrem Frust Luft zu verschaffen, indem sie sagen, sie würden rechtsextrem wählen. Aber kommt es dann zur Urne, machen sie es nicht.
Chancen ausrechnen auf einen Einzug in den zweiten Wahlgang dürfte sich auch Valérie Pécresse von den Republikanern, Sie haben die Person schon kurz angesprochen, trotzdem möchte ich noch einmal genauer darauf eingehen. Für welche Werte steht Valérie Pécresse?
Das ist eine sehr gute Frage. Sie hat sich selber einmal beschrieben als ein Drittel Thatcher und zwei Drittel Merkel. Und das muss man mal in Frankreich machen, weil Merkel ist jetzt nicht die beliebteste Politikerin in diesem Land. Und Thatcher auch nicht. Sie hat einen wirtschaftsneoliberalen Kern. Sie zum Beispiel auch in der Ausgabenpolitik setzt sie eigentlich auf Austerität und ausgeglichene Budgets viel stärker, als das es Macron macht. Also sie wäre sicherlich eine neoliberale Präsidentin, als es Macron ist. Sie ist gleichzeitig aber unglaublich anpassungsfähig und das wäre diese zwei Drittel Merkel. Sie war schon in jeder Debatte quasi im Ja- und im Nein-Lager. Sie hat 2019 hat sie die Partei Républicain verlassen unter Protest, dass die Partei total nach rechts außen abdrifte in der Migrations- und Identitätspolitik. Und nun ist sie in die Partei zurückgekehrt und macht vollkommen hanebüchene Vorschläge in der Migrations- und Identitätspolitik. Zum Beispiel will sie die Kriminalität in Problemvierteln bekämpfen, indem dort begangene Straftaten doppelt so hart geahndet werden als in normalen Quartieren in Frankreich. Also sie ist sehr wahrscheinlich eine neoliberaler Kern mit einem hochopportunistischen Gewand drum.
Der erste Wahlgang bei den französischen Präsidentschaftswahlen findet, wie gesagt, am 10. April statt. Der zweite Wahlgang dann am 24. April. Welche Befugnisse, welche Macht hat denn überhaupt der Präsident oder die Präsidentin in Frankreich? Oder anders gefragt, wie wichtig ist die Präsidentschaftswahl für die Zukunft Frankreichs?
Ja, die Präsidentschaftswahl ist die alles entscheidende Wahl, die sozusagen das Leben der Republik für die nächsten 5 Jahre bestimmt. Der Präsident hat in der Außenpolitik hat da quasi totale Machtfreiheit. Er kann machen, was er will, in der Verteidigungspolitik auch. Der Präsident ist der Oberbefehlshaber der französischen Armee, die wichtigste Streitkraft in Europa mit Abstand. Und vor allem in dem jetzigen System ist der Präsident wahnsinnig mächtig, weil die Parlamentswahlen nur ein paar Monate, also im Juni, nach den Präsidentschaftswahlen stattfindet und die Franzosen traditionell dem dort auch die Mehrheit der Partei des Präsidenten geben. Also insofern, theoretisch wäre es möglich, dass in allen Bereichen wie Wirtschafts- und Sozialpolitik etc., die vom Parlament und der Regierung, dem Premierminister bestimmt werden, dass die Franzosen Gegendruck aufbauen könnten, indem sie jemand anderen aus einer anderen Partei dort wählen im Juni. Aber das ist relativ unwahrscheinlich. Also ist diese Präsidentschaftswahl wirklich das große demokratische Moment in Frankreich.
Eine Amtszeit in Frankreich dauert 5 Jahre. Welche großen Herausforderungen stehen dem Präsidenten oder der Präsidentin bevor in Frankreich für die nächsten 5 Jahre?
Für mich persönlich, glaube ich, das Wichtigste in Frankreich ist es, wirklich die soziale Mobilität wieder herzustellen. Wenn man die Zahlen anguckt, die Statistiken, dann ist Frankreich in Sachen sozialer Mobilität etwa gleich schlecht wie Deutschland, das heißt ganz am Ende aller Statistiken. Und das ist für Frankreich besonders fatal, weil Frankreich ist eine Republik, sie basiert auf dieser Idee, dass man durch Bildung, durch die öffentliche Schule und die öffentlichen Institutionen es weit bringen kann. Es geht weniger hier um Geld, aber es geht einfach um soziale Progression. Und das ist etwas, ein Versprechen, das in den letzten 40, 50 Jahren einfach nicht gehalten wurde. Und hier sozusagen der Republik neue Legitimität zu verschaffen, indem man dort Fortschritte macht, das ist meiner Ansicht nach das Wichtigste. Nachher ist offensichtlich die europäische Agenda, wird sehr wichtig sein. Wir haben Wahlen in Amerika. Es ist gut möglich, dass man einen zweiten Trump-Term hat oder eines ähnlichen Politikers. Und das ist dann der Moment, in dem Europa wirklich Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Und dann gibt es ein paar wirtschaftliche Fragen, die sich irgendwann stellen werden. Auch eine Reform der Rentenversicherung. Aber meiner Ansicht nach werden diese sozusagen wirtschaftlichen Fragen etwas weniger im Vordergrund stehen als im ersten Mandat von Macron.